Einen schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute Studiogast ist Anna-Katharina Demelt. Anna-Katharina Demelt ist uns aus Bonn zugeschalten. Anna-Katharina, bist du in der Leitung?
Ja, hallo Tom, ich bin da.
Hallo Anna-Katharina. Anna-Katharina, du hast ein Institut gegründet, das Institut für anthroposophische Meditation. Und das haben wir zum Anlass genommen, eine Sendung über Meditation im 21. Jahrhundert zu machen. Weil ich glaube, etwas, was wir beide sehr ähnlich sehen, ist, dass Meditation auch und gerade im 21. Jahrhundert etwas sehr Wichtiges ist. Und ich würde mal die Sendung gern mit der Frage beginnen, jemanden, der einen anthroposophischen Hintergrund hat, jemand, der ein Institut für Meditation hier mit einer eigenen Website, die wir auch nachher noch mal erwähnen möchten, hier gegründet hat. Warum eigentlich? Wozu Meditation und was ist die Wichtigkeit dieser geistigen Praxis?
Also wozu Meditation überhaupt, ganz allgemein? Glaube ich, dass die Entwicklung der letzten Jahrhunderte so gegangen ist, dass uns die Außenwelt immer weniger Halt von außen gibt. Und das äußert sich zum Beispiel auch darin, dass die Kirchen Schwierigkeiten haben, einen Gott, der außerhalb ist, noch wirklich zur Erfahrung zu bringen. Das äußert sich aber auch darin, dass man sich in der ganzen äußeren Sinneswelt nicht mehr so gehalten fühlt, wie das zum Beispiel ich sogar selber beobachten kann, vor 30 Jahren noch war. Mhm. Und Meditation, egal jetzt ob in Seins- oder in Werdensrichtung, arbeitet daran, innerlich ein Feld freizulegen, wo ich sozusagen den Halt des Daseins und den Halt des Lebens durch mich selber hindurch finde und nicht durch etwas anderes.
Wenn du sagst, den Halt durch dich selbst und nicht etwas anderes, und wenn du sagst, nicht im Außen, sondern im Innern, ich nehme mal an, wir reden von Bewusstseinsräumen.
Ja.
Würdest du sagen, dass Meditation einfach eine Form ist, sich des Bewusstseins bewusst zu werden?
Ja, das ist jetzt schon, da gehen wir jetzt schon weiter in die Differenzierung rein. Mhm. Also was ist es denn dann, was ich entdecke, wenn ich anfange, dieses sozusagen etwas, was auf sich selbst beruht, in mir auszubilden? Mhm. Und dann kann man, denke ich, beobachten, dass man da nicht in eine Sackgasse kommt, wo man dann irgendwo am Ende ankommt und dann ist sozusagen man am Ende einer Sackgasse und kann nur wieder zurückgehen, sondern dass sich da wie etwas öffnet und weitet, was nun eben nicht mehr eine Außenwelt ist, sondern eine Welt, die von meinem Inneren heraus getragen wird und in der ich Zugang zu dem, was du jetzt als Bewusstseinsraum bezeichnet hast, finden kann. Aber eben nicht als in dem Sinne etwas Äußeres, wie es die vorbeifahrenden Autos oder die Bücher, die hier um mich rumstehen sind, sondern es ist eigentlich etwas, was innen und außen zugleich ist, oder?
Ja, ist es das? Ist es innen und außen zugleich? Lass uns einfach mal sehen, was du mit diesem Innenraum meinst. Oder was du meinst, wenn du sagst, in diesen Außenräumen ist es nicht, es braucht etwas, was in diesen Innenräumen sich öffnet, wo mir ist noch nicht ganz klar, wovon wir reden.
Ich würde bildhaft ist die Beobachtung dabei, dass es wie durch ein Nadelöhr geht und dass dieses Nadelöhr, du hast das in deiner Einleitung zu dem heutigen Abend als Freiheitselement beschrieben, mhm. als frei sein, als immer schon frei sein, als etwas, das meine ich mit diesem, wo ich mich nicht auf was anderes mehr abstütze, wo ich nicht meine Identifikation ziehe aus etwas anderem, sondern wo ich bemerke, in mir gibt es eine Schicht, die trägt sich selbst. Das ist ja eigentlich auch die philosophische Definition von Wesen. Etwas, was sich selber trägt. Und wenn ich das in mir, also das, ich kann jetzt auch nicht von mir behaupten, dass mir das ständig und dauernd und immer zu und andauernd gelingt, aber wenn ich an diese Qualität rankomme, dann merke ich, dass ich von diesem Freiheitspunkt raus etwas öffnet, was du jetzt als Bewusstseinsraum beschrieben hast.
Was, das heißt, glaube ich, in wenn wir einfach ganz langsam gehen, wir sprechen von etwas, was eine innere Praxis ist.
Natürlich.
Gut, es ist ja mal ganz gut, das auch, auch so in den Raum zu stellen. Wir reden von einer inneren Praxis. Das heißt, wir reden von einer Aufmerksamkeit, die sich auf ein wie immer geartetes Innen richtet. Das heißt, wir sind ja, ich sage mal so, bewusste Wesen. Das heißt, wir nehmen wahr, wir nehmen Welt wahr, wir nehmen gerade wahr, dass wir hier in einem Gespräch sind, wir nehmen wahr, der Ort, in dem wir sitzen, wir nehmen wahr, die Umgebung, die uns umgibt. Und wenn ich dich richtig verstehe, reden wir, wenn wir von Meditation reden, davon, die Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken, was nicht eine Außenwahrnehmung, sondern eine Innenwahrnehmung ist.
Genau. Und es gibt nach meiner Beobachtung im Prinzip zwei grundlegende Ansätze, wie ich da reinkomme. Das eine ist, dass ich mich auf etwas fokussiere und daran diese Aufmerksamkeitskräfte so stärke, ja. dass sie sozusagen dann als solche im Bewusstsein erscheinen. Und das andere, der andere Ansatz ist, dass ich mich gerade nicht auf etwas fokussiere, sondern dass ich sozusagen immer da durchgehe, immer da weitergehe und immer mehr versuche, das, was eben nicht mit etwas identifiziert ist, dadurch selber in den Mittelpunkt zu rücken. Das sind nach meiner Beobachtung im Grunde die beiden. Das eine ist, dass ich fokussiere, das andere ist, dass ich gerade das Gegenteil mache von fokussieren. Mhm. Aber beide sind innere Bewusstseinsverrichtungen, die man am besten auch natürlich macht, wenn man ein bisschen Ruhe hat und vielleicht nicht gerade beim Autofahren. Mhm.
Ja. Vielleicht, wenn wir auch hier versuchen, einfach ein bisschen langsam uns zu vergegenwärtigen, was passiert, wenn wir die Aufmerksamkeit nach innen richten, ja? Wir gehen wirklich in eine Wahrnehmung, die mal nicht auf äußere Objekte ausgerichtet ist, ja? Sondern das etwas, das, du hast es ja am Anfang auch gesagt, das in mir ist. Ja? Und das ist auch das, was ich mit Bewusstsein gemeint habe. Ja?
Ja, ja.
Und einfach zu sehen, Moment mal, es ist ja schon ein gewisses Aha-Erlebnis, sich zu vergegenwärtigen, Moment mal, ich bin bewusst. Wir sind in der Regel, zumindest zu einem gewissen Grad bewusst, ja. Aber sich wirklich zu vergegenwärtigen, bewusst zu sein, ist etwas, da ist eine höhere Achtsamkeit da. Da entsteht etwas, was als selbstverständlich genommen wird, wird auf einmal wirklich auch bewusst wahrgenommen.
Ja, und was vielleicht nicht nur als selbstverständlich genommen wird, sondern geradezu eigentlich verpasst wird. Weil das Bewusstsein eben sich immer schon bindet an irgendetwas. Und dass ich aber diese Bindung immer eingehe und dass ich die mit etwas eingehe, Also, dass dieser Quell des Bewusstseins etwas ist, der ja von mir ausgeht, bevor ich sie auf eingehe mit irgendeinem Gegenstand um mich herum. Genau, das ist sozusagen eine der Erfahrungen, die man da machen kann. Dass man merkt, ja, von mir geht dieses Bewusstsein wie aus einem Quell hervor und es ist aber nicht meine Privatsache. Mhm. Das gehört sozusagen allem an.
Mhm. Ja, auch wenn ich auch mal hier einfach bei diesem Wahrnehmen bleiben darf, dass du als Quell beschrieben hast, ja? Mhm. Dass das hier eine Wahrnehmung ist, dass ich die Quelle von etwas bin, was, ja, um im Bild zu bleiben, aus mir heraussprudelt.
Ja.
Wo etwas in mir von irgendwo herkommt, das Inhalte hat oder das eine Fülle hat. Ja.
Ja.
Und sich dessen gewahr zu werden, ist ja, finde ich schon mal eine wirklich auch wichtige Wahrnehmung, weil normalerweise reagieren wir oft auch sehr blind und sehr automatisch einfach auf die Gegebenheiten des Lebens. Und diesen inneren Quell, um in deinem Bild zu bleiben, hier wirklich ins Bild zu nehmen und zu sagen, Moment mal, da ist etwas, das steigt andauernd aus mir auf. Ich nehme an, dass ich dich da richtig interpretiere, ja, wenn ich das so formuliere. Da ist etwas, das steigt permanent aus mir auf und ist eigentlich etwas sehr Kreatives. Und vor allem etwas, das sehr direkt wahrgenommen werden kann, ja. Also, dass da permanent wirklich etwas kreativ sich Ausdrückendes aus irgendeinem Inneren herauskommt und dann teilweise auch sehr direkt in mein Handeln einfließt oder was auch immer macht, aber zu merken, da ist etwas, da ist ein Innen und dieses Innen hat eine kreative Natur. Ist das auch etwas von dem, was du hier angesprochen hast?
Ja. Und das ist eben eine völlig andere Qualität als dieses, wo wir in der Regel nicht nur auf die Außenwelt reagieren, sondern man kann ja was sagen, dass wir nicht von ihr gefangen genommen werden. Und das eben, glaube ich auch, das wird immer stärker. Die ganzen, das hast du auch in deiner Einladung geschrieben, also die Außenwelt bombardiert uns immer mehr und nimmt uns immer mehr gefangen, mhm, aber sie gibt uns eben keinen wirklichen Halt, mhm, also oder auch keine Orientierung. Und das Aufsuchen dieses Quellpunktes, der in mir ist, aber der, das wäre dann jetzt schon eine Differenzierung, auch ja wieder mit der Welt dann in einer anderen Weise verbindet, das ist, glaube ich, der riesige Unterschied, der da passiert, wenn man anfängt, so eine meditative Praxis zu pflegen.
Ja. Nee, das, ich glaube, da haben wir auch einen spannenden Punkt erreicht, ja, weil wenn man einfach sich diese Innendimension ansieht, von der du gerade sprichst, und auch von diesem Quellhaftigkeit, von dieser Kreativität, von diesem Aussprudeln, das aus einem Inneren herauskommt, ist das wahrscheinlich auch ein Punkt, wo man zwei ganz verschiedene Arten von Meditationen einmal so benennen kann, die hier in verschiedene Richtungen gehen. Ja? Und das eine, was sehr aus dem klassischen östlichen als Mediation verstanden wird und das auch etwas ist, das wir in den Leiten Next sehr in den Mittelpunkt stellen, ist, dass ich, wenn ich diese Aufmerksamkeit wirklich so weit nach innen richte, dass ich merke, dass hier etwas in einem Raum sichtbar wird, aufsteigt, das selber eben ein Bewusstseinsraum ist. Das heißt, dass ich wahrnehme, dass ich bewusst bin und dass ich hier auch unterscheiden kann zwischen den ganzen Inhalten, die hier Teil meiner Wahrnehmung sind, und dieser Grundwahrnehmung, bewusst zu sein.
Die sozusagen immer dabei ist.
Die immer dabei ist, ja, und die Voraussetzung ist, um überhaupt etwas anders wahrnehmen zu können, weil Bewusstheit ist die Voraussetzung, um überhaupt etwas wahrnehmen zu können. Mhm. Und das, was du, glaube ich, vorhin auch schon angefangen hast zu differenzieren, wo du gesagt hast von Seinsmeditation und Werdensmeditation, das, was wir im Kontext von unserer Arbeit als Meditation bezeichnen, ist ja etwas, dem du wahrscheinlich die Bezeichnung Seinsmeditation geben würdest. Und das ist diese tiefe Wahrnehmung, dass Bewusstsein etwas ist, das mehr ist als die Inhalte vom Bewusstsein.
Ja.
Dass da etwas, und das ist ja überhaupt nicht leicht, sich zu erarbeiten, weil wenn wir uns hinsetzen und in diesem Sinn meditieren, jeder, der meditiert hat, wird diese Erfahrung kennen, das, was wir uns bewusst sind, ist all das, was in unserem Bewusstsein vorgeht, all das, was durch unseren Alltag, durch unsere Prägungen, all die Inhalte, all die Gedanken, all die Erinnerungen, all die Eindrücke, Gefühle, das ist das, was wir uns bewusst sind. Und es ist eine riesige Herausforderung, sozusagen mit diesem ganzen Strom des Bewusstseins nicht mitzugehen. Sich von diesem Strom nicht einfach, ich sag mal so, gefangen nehmen zu lassen. Und wenn aber eine innere Haltung gelingt, in der man sich von diesem Strom frei hält, also indem man eine Haltung der Freiheit einnimmt, wird diese Freiheitsdimension selber wahrgenommen. Ist das das, was du mit der Seinsmeditation bezeichnet hast? Ist das diese Erfahrungstiefe?
Ja. Und ich möchte jetzt noch einen Aspekt vielleicht weiterführen, weil darin ja auch die Erfahrung liegt, dass dieses, was wir jetzt Bewusstsein genannt haben, aber eben nicht die Inhalte des Bewusstseins, sondern das, was dem Inhalt bewusstseinsmäßig vorausgeht, dass das etwas gibt, ist, was es tatsächlich gibt und was der Welt eigentlich diesen Bewusstseinsstrom wie zugrunde liegt. Und das ist, Andrew Cohen nennt das Ground of Being. Und alle spirituellen Traditionen haben da irgendeinen Namen für. Atman oder mhm. Allah oder der Vatergott mhm. oder das göttliche Überhaupt oder vielleicht auch das Nirvana. Also, dass es da eine Qualität gibt, die eben auf diese Weise, mit der man sich verbinden kann, die wirklich das Dasein gründet.
Dass hier etwas real ist, was jenseits dessen ist, was dem Verstand zugänglich ist.
Ja.
Ich glaube, da hast du wirklich eine entscheidende Dimension angesprochen, nämlich diese Erfahrung, dass das real ist.
Ja.
Weil ich würde es jedenfalls aus meiner Meditationserfahrung so sagen, und ich kenne das von vielen anderen, die es in ihren Meditationserfahrungen ähnlich beschreiben, es ist diese Wahrnehmung der Realität dessen, dieser transzendenten Dimension, die du eben mit all diesen Bezeichnungen bezeichnen kannst, die du auch jetzt gerade gebracht hast, ja?
Ja.
Diese Befreiung mit sich bringt. Weil, um es in eine andere Ausdrucksform zu bringen, da wird etwas Absolutes sichtbar, das eben nicht im Relativen aufgeht.
Genau.
Und dieses Absolute, dieses wirklich von all den Bedingtheiten des Lebens, all diese Bedingtheiten des Lebens übersteigende, dass das real, als real wahrgenommen werden kann. Indem ich merke, Moment mal, ich brauche nur einfach tief eben in dieses Innen reingehen und einfach mir meiner Bewusstheit gewahr werden. Und wenn ich das praktiziere, entdecke ich die Wahrheit dessen, entdecke ich etwas, was meine Bedingtheit einfach von seiner eigenen Natur her überschreitet.
Genau. Und das ist diese, also das ist eine Befreiung und das ist auch sowas wie das große Ja, nenne ich das immer. Aha. Das ist irgendwie wirklich, dass man irgendwo, was ich eingangs meinte, mit diesem Halt, man findet doch sowas wie Halt da drin. Wie eine Art von Heimat, ja, mit der man dann durch das Leben durchwandeln kann.
Ist das nicht eine Heimat in der Heimatlosigkeit?
Ja, vielleicht Heimatlosigkeit in dem Sinn, als eben all das, was wir so normalerweise als das benennen, was uns Heimat gibt, darunter nicht fällt.
Ja, ja, genau.
Sondern man könnte vielleicht sagen, eine tiefere. Also die Heimat, in der eben wirklich das Dasein beheimatet ist. Und nicht nur ich privat. Und Steiner übrigens, nur vielleicht, falls auch irgendwelche Leute, die sich da gut auskennen, zuhören. Also Steiner, glaube ich, nennt dieses Absolute das Wesen des Denkens. Mhm. Also das eigentlich, was wir in unserem Alltagsbewusstsein als Denken haben, das ist sozusagen der letzte Ausfluss dieser Grundsubstanz. Ja, man kann es fast als Substanz bezeichnen, weil es ist eben, es gibt das. Und diese Grundsubstanz, an der wir da teilhaben, auf der einen Seite denkend, aber eben vor allen Dingen eben erfahrend, indem wir so eine Meditation machen, wie wir das jetzt angedeutet haben, das nennt Steiner eigentlich das Wesen des Denkens. Und von da heraus eigentlich öffnet sich dann auch wieder so eine Art Rückweg, den ich eben jetzt als Werdensmeditation bezeichnen würde.
Wie willst du diesen Rückweg beschreiben?
Ja,
wovon sprichst du her? Ja,
ja, also ich habe da gerade so, ich bin da wieder erinnert worden an ein Gedicht von Rilke, der irgendwie eigentlich genau diese, also wie ist das, wenn man in diesem Sinne da anfängt, diese Heimat zu finden? Und wie ist das dann eigentlich mit mir und der Welt? Und da gibt es ein Rilke-Gedicht, das fängt so an. Es winkt zu Fühlung fast aus allen Dingen. Aus jeder Wendung weht es her, gedenk. Dann heißt es in der zweiten Strophe, was haben wir seit Anbeginn erfahren, als dass sich eins im anderen erkennt? Und dann die vierte Strophe, um die es mir jetzt geht. Durch alle Wesen reicht der eine Raum, Weltinnenraum. Die Vögel fliegen still durch uns hindurch. Oh, der ich wachsen will, ich sehe hinaus und in mir wächst der Baum. Weltinnenraum. Das ist, glaube ich, so eine neue Qualität, die dann anfängt zu entstehen, dass eben die Welt nicht mehr irgendwas ist, was unabhängig ist von mir und uns, sondern dass man sich in einem Weltinnenraum bewegt, wo eins auf das andere sich wirklich innerlich bezieht. Und diese Ausgestaltung des Weltinnenraums, in dem ich meine Beziehung zu diesem Absoluten kultiviere, aber sozusagen mit meiner Beziehung zum Absoluten auch die Beziehung von dem, worum es mir gerade geht, zum Absoluten kultiviere. Das habe ich den Eindruck, das ist eigentlich der spezifische Beitrag der anthroposophischen Meditation, dass ich aus dieser Grunderfahrung eines all-einen Absoluten heraus, sozusagen dieses Absolute in seinen Äußerungen in der Welt wirklich wiedererkennen kann und mit ihm so mich verbinden kann, dass ich eben die Welt nicht einfach nur behandle, so wie wir die Natur ausbeuten und wie wir und so weiter und so fort uns selber ja seelisch auch zum Teil ausbeuten, sondern dass wir aus dieser Perspektive heraus wirklich auch im Anderen, im Unterschiedenen dieses absolute Bewusstsein aufsuchen und aus dieser Verbindung heraus dann kulturschaffend werden. Mhm. Das ist ja auch das, was unsere beiden Bewegungen eben so verbindet, die anthroposophische und Enlightened Next, dass eben das Anliegen ist, ja. dass aus diesem Bewusstsein, aus diesem Absoluten heraus wir anfangen, Kultur schaffen zu werden. Und Steiner beschreibt dann zum Beispiel, er hatte da einfach, der konnte das. Soll ich da mal ein Beispiel, dass es ein bisschen konkreter wird? Mhm. Also es gibt auch eine der ersten Meditationen, die Steiner selber gemacht hat, dass man sich richtet innerlich auf Vorgänge des Sprießens, Glühens und des Verwelkens. Mhm. Also, dass man sich da ganz konkret eine Pflanze vornimmt, die gerade aufblüht und dann vielleicht Tage später, wenn sie verblüht. Ich habe da so einen Hibiskus, da sind die Blüten relativ schnell, blühen die auf und relativ schnell verwelken die auch wieder. Dass man sich irgendwie sowas vornimmt, wo man sowas wirklich anschauen kann und dann aber nicht nur äußerlich drauf schaut, sondern das eben meditiert. Das ist eigentlich der besondere Griff, dass ich so einen Vorgang wie das Sprießende in der Natur mich innerlich so damit verbinde, dass ich merke, ja, Sprießen gibt es in der Welt und Sprießen gibt es in mir. Und genauso gibt es Welten in der Welt und Welten gibt es in mir. Also, dass ich sozusagen solche Kräfte nicht nur von außen anschaue und beschreibe irgendwie, dass das runzlig wird, sondern dass ich die wie von innen ergreife. Mhm. Und dann kann man verfolgen, wie das dann fruchtbar wird. Also zum Beispiel in den ganzen menschenbezogenen Einrichtungen der Anthroposophie, der junge Mensch ist eben blühend, da überwiegen die blühenden Kräfte. Und beim Alten überwiegen die welken Kräfte. Aber es gibt auch Krankheiten, die sind sozusagen überwiegend blühend, fiebrige Erkrankungen zum Beispiel. Und andere, die sind eher welken, sklerotische Erkrankungen. Und dann kann ich sozusagen das eine mit dem anderen in Beziehung bringen, indem ich eine fiebrige Erkrankung mit einem sklerotischen Element behandle. Also ich werde sozusagen, wenn ich solche Kräfte anfange von innen kennenzulernen, und das kann man im Prinzip mit allem machen, mit jedem Begriff, mit jeder Erscheinung, mit jeder Wahrnehmung, dann werde ich schöpferisch, kann ich schöpferisch werden aus dieser Innenverbindung mit dem Absoluten, wie es konkret in der Welt erscheint.
Wenn ich ganz kurz mich rückbeziehen kann auf das, was du gerade gesagt hast und wie ich es verstehe, wie hier eine meditative Dimension zur Geltung kommt. Auch auf dieses Beispiel von Werden und Vergehen, von Sprießen und Welken. Ja. Weil wir haben unser Gespräch angefangen wirklich zu erschließen, dass es hier einen Innenraum gibt. Und wir haben diesen Innenraum uns gemeinsam jetzt im Gespräch irgendwie, wir sind gemeinsam in diesen Raum hineingegangen, haben uns den gemeinsam angesehen und haben hier eine Dimension beide angesprochen, die ich einmal eine Freiheitsdimension nennen möchte oder eine Transzendenzdimension. Und was ich immer spannend finde in solchen Gesprächen ist, wenn wir über so eine Dimension sprechen und ich merke, dass mein Gegenüber in welcher Form auch immer oder zu welchem Grad auch immer versteht, was ich sage. Dass hier Verständnis da ist. Weil eigentlich sind wir uns ja in der Welt in einer gewissen Weise äußerlich. Da bin ich und da bist du. Wir sehen uns zwar gerade nicht, weil wir am Telefon sitzen, aber wir sind uns in einer gewissen Weise gegenüber. Und trotzdem beschreibe ich einen Innenraum, der wirklich nicht intimer sein könnte, als wie ich ihn beschreibe, der zutiefst aus meiner inneren Erfahrung kommt. Und du sagst, mich hörend, ja, das kenne ich aus meinem Inneren. Sagst mir eigentlich, dass du den gleichen Raum siehst, den ich sehe.
Genau.
Und wir sprechen in einer Art und Weise, wo es uns, um wirklich auch ganz vorsichtig zu formulieren, zumindest plausibel erscheint, dass wir wirklich in irgendeiner Form auf das Gleiche blicken. Das stellt natürlich so diese Annahme, dass wir uns äußerlich gegenüberstellen, total auf den Kopf.
Ja.
Und da kommt dann genau das ins Spiel, was du mit dem Rilke-Gedicht meines Erachtens so wirklich reingebracht hast, dass das hier ein Innenraum ist, das ist nicht mein privater Innenraum, wie ich normalerweise Innenraum in einem alltäglichen Verständnis wahrnehmen kann, sondern es ist ein Weltinnenraum. Und wenn ich dann noch einen Schritt weitergehe und mich auf das beziehe, was du in dieser steinerschen Meditation beschrieben hast, mit dem Sprießen und Welken, dann merke ich, dass dieses Sprießen und Welken einerseits etwas ist, das ich im Außen wahrnehmen kann. Ich kann eben so eine Pflanze wie den Hibiskus sprießen und welken sehen. Aber gleichzeitig bin ich mir auch einer Innendimension von Sprießen und Welken bewusst. Und da kommt jetzt meine Frage rein, sehe ich das richtig, dass dieses Erschließen, dass du hier auch, bist ja auch mitten in die anthroposophische Medizin hineingegangen, ein Erschließen dessen ist, zu erkennen und sich darauf zu beziehen, dass genauso wie wir anscheinend hier im Gespräch einen gemeinsamen Innenraum erkennen, aus dem Gespräch heraus, ich selbst der Biologie gegenüber, also den Pflanzen gegenüber, merke, dass da etwas ist, was mir anscheinend äußerlich gegenübertritt, nämlich eine Pflanze sprießt und welkt.
Aber was weltinnenraumfähig ist, ne?
Aber was weltinnenraumfähig ist, weil ich diesem Welken, Sprießen und Welken genauso in dieser Innendimension begegnen kann, in der wir uns auch in diesem Gespräch begegnen. Also ich kann mit der Pflanze nicht reden, aber ich kann mich auf die gleiche Innendimension beziehen und erkennen, und alles hat auch diese Innendimension und wir können uns darauf beziehen.
Ja, genau. Und als wenn sich bewusste Wesen begegnen, ist eben tatsächlich das Geschenk, dass man das sozusagen unmittelbar erleben kann. Wenn man aufmerksam darauf ist, dass man in dem gleichen Raum ist. Aber es ist eben mit allem, auch mit Wesen, die nicht selbstbewusstseinsfähig sind hier auf der Erde, ist es eben möglich. Und auch nötig.
Absolut. Weil in der Weise, in der wir einfach merken, dass dieser Innenraum einfach ist. Richten einfach. Wir merken, Moment mal, er ist real. Dieser Innenraum ist die Innenseite des Universums. Und er hat seine ausgeprägteste Form, oder zumindest eine der ausgeprägtesten Formen in uns menschlichen Existenzen. Und da ist diese wunderschöne Möglichkeit, uns sprechend in diesem Raum zu begegnen. Aber dieses Sprechen, sich in diesem Raum zu begegnen, ist nur etwas, was diesen Raum aufschließt. Und dieser Raum erstreckt sich auf das gesamte Äußere, weil, wie es Ken Wilber so schön sagt, alles, was ein Außen hat, hat auch ein Innen. Und auf einmal zeigt sich eine Dimension, wo dieses Innen nicht bei mir aufhört, sondern eben dieses ganze Universum ausmacht und wo man sieht, man kann diese Innendimension wirklich, man kann sich auf die beziehen und das verändert meine Beziehung zum Universum, zu den Pflanzen, zu allem und nicht zuletzt zu uns als Menschen und als Gesellschaft.
Ja, und das ist immer noch, also das gehört auch zu diesen Veränderungen, warum das im 21. Jahrhundert so wichtig ist. Also Steiner hat es ja alles vor 100 Jahren gemacht und da konnte man noch über Ideen wirken. Mhm. Und das hat auch, die anthroposophische Bewegung hat sich von Steiners Ideen ernährt. Und heute ist irgendwie, glaube ich, ein Wandel im Gange, dass man eigentlich nur noch über Erfahrung wirklich, also nicht nur, dass ich etwas weiß, sondern dass ich wirklich eine Erfahrung habe von dem, worum es da geht. Das ist das, wodurch ich reinkomme. Und in dem Sinne ist sozusagen die anthroposophische Meditation eigentlich wie die Rückseite dieses Ideenreichtums Steiner, also sie führt einen eben an die Stelle, wo man selber ideenschöpferisch werden kann, aber in dieser Welt des Unterschiedenen dann doch sich auch bewegen kann. Und das ist eine noch auch ich sehe da noch ein unheimliches Potenzial drin, wenn man diese meditative Komponente noch mehr verstärkt. Da ist noch eine enorme Kulturkraft steckt da drin.
Das finde ich jetzt außerordentlich spannend, was du sagst. Wenn ich dich richtig verstehe, meinst du, dass man sich im 21. Jahrhundert auch Steiner anders näher annähern muss?
Ja.
Und dass dieses Andere, so wie du es begreifst, aus der Praxis der Mediation, aus der Erfahrung vom Bewusstsein selber in den Dimensionen, die wir versucht haben zu beschreiben, ist.
Ja. Steiner ist eben auch heute, Steiners Werk ist heute auch Außenwelt. Und wenn man es einfach als Außenwelt nimmt, dann fängt es an, seine Bedeutung zu verlieren, jedenfalls, oder die wird schwächer. Mhm. Und ein Ansatz anthroposophischer Meditation erschließt das auch wieder ganz anders. Mhm. Und da gehen wir durch ein Nadelöhr. Durch dieses Nadelöhr wirklich der Meditation, das ist total spannend.
Ja.
Eben auch gerade in so einem Gespräch, wie wir das jetzt führen, total spannend.
Ja, weil genau in einem Gespräch, sag noch einen Satz ruhig zu Ende.
Ja, weil man sieht, dass wir von verschiedenen Seiten kommen und doch irgendwie auf eine gemeinsame Aufgabe da zusteuern.
Nicht nur auf eine gemeinsame Aufgabe zusteuern, das auch, sondern uns anscheinend, zumindest ist es mein Eindruck, auf das Gleiche beziehen.
Ja.
Und zwar in der Wahrnehmung. Also für mich ist ein Gespräch wie dieses eine Bestätigung dessen, worüber wir sprechen.
Ja.
In meiner Wahrnehmung.
Ja.
Und so in der Praxis, in der Meditationspraxis von Light Next, wo wir Meditation eigentlich mehr auf die Seinsmeditation allein beziehen, aber das ist im Prinzip nur eine sprachliche Definitionsfrage. Es ist eigentlich ganz egal, wie man es bezeichnet. Aber wenn wir es einfach mal die Bewusstseinsarbeit nennen, ja, hat es ja diese zwei Dimensionen, wo einerseits das, was wir am Anfang versucht haben anzusehen, diese Dimension von absoluter Bewusstheit oder von Bewusstheit in seiner absoluten Dimension, ohne ihren Inhalten. Da wird etwas, und deswegen finden wir auch diese Meditationspraxis so entscheidend, weil eine Freiheit kultiviert wird, die nicht von den konditionierten Inhalten sich ablenken lässt. Eine bewusste Freiheit, die sich nicht von den konditionierten Inhalten ablenken lässt. Und diese Übung der Freiheit erlaubt nach einen ganz anderen Blick auf diese Innenwelten, die du beschreibst, weil dieser Blick in dem Maße, in dem Freiheit kultiviert ist, nicht einfach meinen Konditionierungen unterlegt, sondern wirklich den Blick frei macht für etwas, was auch Objektivität hat.
Ja, und fürs Einfließen von etwas Schöpferischem, was eben dann einfach Evolution ist.
Exakt. Und da kommt dann eben die zweite Dimension und deswegen, und die wir, und das könnten wir wahrscheinlich in deiner Begrifflichkeit dann auch als eine Form von Meditation bezeichnen. Ich würde es Bewusstseinsarbeit nennen, aber diese Gesprächskultur, die wir versuchen zu entwickeln, ja, die ja unter anderem auch gerade jetzt stattfindet in dem Zwerggespräch, das wir haben und hoffentlich auch noch in dem Gespräch, das wir mit unseren Zuhörern haben. Ich weiß, dass wir ein bisschen überziehen, aber ich finde es einfach spannend, worüber wir reden. Dass das hier aus einer Freiheit heraus sich Innenräume gemeinsam erschließen und dieser kreative Impuls erstens gemeinsam wahrgenommen werden kann und dann auch gemeinsam gepflegt und entwickelt werden kann. Das heißt, dieser Lebensimpuls, wo Bewusstsein seiner Natur nachgeht, nämlich sich entfalten zu wollen, kann sich durch unsere Aktivität im Gespräch entfalten. Um das machen zu können, muss ich aber meine private Agenda draußen lassen. Ich muss einfach auch schauen, was sich hier zwischen uns ergeben möchte, um dem überhaupt Raum geben zu können. Und um das tun zu können, brauche ich ein Gewahrsein dessen, was wir gerade als diesen Innenraum versuchen, gemeinsam uns anzusehen, zu erarbeiten. Und in dem Maße, in dem das gelingt, gemeinsam den Blick drauf zu richten, kann man auch gemeinsam dem wirklich Raum geben und dem helfen, sich wirklich entfalten zu können in einer gemeinsamen auch Neugier, was denn das sein mag. Und da sehe ich dann wieder diese Quellhaftigkeit, die du am Anfang angesprochen hast, diese Quelle auch wirklich zum Ausdruck kommen zu lassen.
Ja.
Jetzt würde ich doch der fortgeschrittenen Zeit Rechnung tragen wollen und fragen, ob es von unseren Zuhörern dazu Redebeiträge gibt, Fragen gibt, Anregungen gibt. Dazu wieder die Telefonnummern und den Sie, ihr, Anna-Katharina Demelt und mich hier erreichen können. Das wäre in Deutschland die Nummer 0234 543 98 10, in Österreich 0126 505 40, in der Schweiz 044 595 90 30, der Zugangscode 92 54 32 und die Raute-Taste. Zur Erinnerung, die Telefone sind in der Grundschaltung auf die Stummschaltung geschaltet. Das heißt, wenn Sie sich eingewählt haben und den Zugangscode gewählt haben, können Sie dann mit der Tastenkombination Stern 6 Ihr Telefon freischalten, dann können wir Sie hören und nach Ihrem Beitrag auch mit Stern 6 wieder stumm schalten, damit wir die Leitungen möglichst störungsfrei halten können. Sie können aber auch, wie immer, per E-Mail sich bei uns melden. Die E-Mail-Adresse noch einmal radio@enlightennext.org. Ich schau mal, ob jemand in der Leitung ist und würde mich über einen Beitrag freuen.
Hallo?
Ja, hallo.
Ich finde das Gespräch total spannend, auch wie ihr herausgearbeitet habt, sozusagen wie die verschiedenen, und so verschieden sind sie ja gar nicht, Ansätze von Meditation sind. Und ich würde gerne nochmal Anna-Katharina versuchen zu formulieren, wie ich es verstanden habe. ja, vielleicht so, und dann nochmal hören, ob du das noch weiter ausführen kannst. Also was ich verstanden habe ist, oder was ich neu verstanden habe, ist in der Anthroposophie, dass Meditation sozusagen auch dazu dient, um mich mit dem Wesen des anderen oder überhaupt das Wesen des anderen oder wie, des Unterschiedenen sozusagen das zu tief zu ergründen, zu verstehen und auf eine bestimmte Weise mich zu verbinden. Was immer bedeutet, dass ich mich selber auch sehr zurücknehmen muss und aufmachen muss für dieses andere Wesen. Und das kann Mensch sein, das kann aber eben auch Pflanze sein an deinem Beispiel. Und dass daraus dann sozusagen eine neue schöpferische Kraft entsteht. Mhm. Willst du das so war das, so hast du auch versucht, das zu, und das finde ich spannend. Und wo ich aber noch nicht so ganz weiterkomme, ist, weil irgendwie Meditation ja auch immer mit dem Begriff Freiheit verbunden ist, auch aus den unterschiedlichen Herangehensweisen. Wie würdest du da in diesem Verständnis oder in dem Verständnis den Begriff Freiheit damit dazu bringen?
Ja, ich glaube, also diese Art von Meditation richtet sich, glaube ich, eher darauf, dass ich mich aus dieser vorher gewonnenen Freiheit wieder verbinde. Mhm. Und damit hört aber die Freiheit nicht auf, sondern sie wird sozusagen umschließender. Es ist, wenn es mir gelingt, tatsächlich, also jetzt so ein pflanzliches Geschehen zum Beispiel, wirklich so innerlich in mich hineinzunehmen, dass ich es sozusagen bis an diesen Freiheitspunkt mittrage. Ja, so könnte man das vielleicht nennen. Ich nehme es innerlich mit bis in diesen Freiheitsraum und wende mich dann von da aus wieder der Pflanze zu. Dann ist die Freiheit nicht weg. Aber ich stelle sozusagen meine Freiheit diesem Pflanzengeschehen oder dieser Krankheit oder diesem Finanzkrisenproblem oder dieser Naturkatastrophe zur Verfügung. Aber eben aus der Freiheit heraus. Nicht aus der Bindung. Und die sozusagen die Meditationstechnik in der Anthroposophie richtet sich auch darauf, dieses mit diesem, worum es mir dann jetzt geht, sei es Sprießen und Welken oder sei es auch das Wesen von Verwandlung oder sei es das Wesen des Denkens oder sei es das Wesen einer Krankheit oder was auch immer. Damit, was ja dann noch nicht Wesen ist am Anfang, damit das in diesen Freiheitsraum hineinzunehmen und dann aus dieser Verbindung miteinander, aber aus Freiheit geschlossenen Verbindung zueinander, sozusagen dann wieder sich der Welt zuzuwenden. Ist das ein bisschen verständlich?
Ja. Und quasi damit in das Ursprüngliche wieder hineinzuführen oder einen anderen Ausdruck des Ursprünglichen sozusagen in mir aufzunehmen und daraus ja wieder neu etwas zu entwickeln oder zu schöpfen, wie du sagst.
Genau. Und was dabei auch passiert, ist, dass ich eigentlich mich dem anverwandle. Weil unsere Unterschiedlichkeit von der Welt besteht ja gerade darin, dass wir uns abgrenzen. Und wenn ich diese Abgrenzung wirklich aufgeben will, dann muss ich sozusagen in mir das finden, wo ich mir das anverwandle. Und das ist, da ist sozusagen auch ein Befreiungsprozess, wie eigentlich eingeschlossen, der ist da dabei. Aber es ist eben nicht diese, also jetzt bei dem, wie ich das jetzt beschrieben habe, es gibt auch Aspekte in der anthroposophischen Meditation, die wirklich um diese absolute Freiheit gehen, sondern es ist eine Schicht dieser Freiheit, wo ich mich mit etwas anderem verbinde, aus der Freiheit heraus. Also Freiheit plus irgendwie, so könnte man das ja vielleicht. nennen.
Ja, sehr schön, danke.
Anna-Katharina, ich würde mich da gerne anschließen dem und versuchen, das, was du gerade geschildert hast, von einer anderen Sprache her mich anzunähern und zu sehen, ob wir da das Gleiche oder etwas Verwandtes meinen. Weil diese meditative Qualität, die du ansprichst, ja, ist ja einerseits das, was du als absolute Dimension angesprochen hast, was diese transzendente Dimension ist. Und das andere ist diese Dimension des dynamischen Werdens. Und ist es nicht, dass diese Freiheitsdimension in dieser Werdensdimension ist einfach dieses Werden in seiner eigenen Dynamik nachvollziehen zu können. Das heißt, das Potenzial dieses Werdens und als Potenzial wirklich so nachvollziehen zu können, dass ich nicht im Weg stehe. Weil Endo Cohen spricht wirklich, dass es diesen evolutionären Impuls gibt, diesen Werdensimpuls gibt, der ein genauso absoluter Impuls ist wie die Seinsdimension. Es ist dieses eine große Werden, das sich in all dem ausdrückt, was Universum ist. In einer speziellen Form das, was wir Menschen sind, aber eben auch im pflanzlichen, im tierischen. Und wirklich diese innere Dimension, wo permanent Möglichkeitsräume danach drängen, real zu werden, denen Raum zu geben, dass das Freiheit Raum gibt, weil hier einfach permanent das, was im positivsten Sinn möglich ist, danach drängt, Wirklichkeit zu werden. Das ist Evolution. Und wo wir uns als Menschen dem annähern können und sozusagen uns bewusst dem widmen können und dem Ausdruck geben können, auch indem wir uns immer auf diese inneren Potenziale beziehen, machen wir der Freiheit Raum, sich entfalten zu können. Ist das dem verwandt, was du ansprichst, oder ist das eine ganz andere Dimension?
Nein, das ist überhaupt keine andere Dimension. Das ist nur noch, ich glaube, die Anthroposophie treibt es noch ein Stück weit ins Konkretere. Weil der evolutionäre Impuls sozusagen, der entströmt diesem Absoluten, aber wenn er sich dann wirklich einem Kind im Schulalter oder eben einer Krankheit oder auch nur der Frage nach einer verträglichen Technik, nicht nur, sondern auch der Frage nach einer verträglichen Technik, also solchen konkreten Gebieten zuwendet, glaube ich, braucht er sozusagen Nahrung. Er braucht Nahrung aus dem Weltinhalt heraus. Ich kann das nicht anders beschreiben im Moment, als dass eben in diesem, wenn ich aufsuche, wo jetzt zum Beispiel Sprießen und Welken und ich gemeinsam im Absoluten aufgehoben sind, dass da heraus entsteht etwas, was wirklich ganz spezifisch sich dann auf eine solche Krankheit zum Beispiel beziehen kann. Und um das zu können, um ganz konkret sich auf bestimmte Fragestellungen, Probleme, Weltinhalte zu beziehen aus dem evolutionären Impuls heraus, glaube ich, braucht der evolutionäre Impuls Nahrung. Und in diesem Sinne würde ich das noch einfach eine weitere Konkretisierung nennen. Die Richtung ist ganz die gleiche. Aber es geht noch einen Schritt mehr ran an die Sache.
Ja, wenn ich das richtig verstehe, meinst du mit Nahrung auch wirklich Konkretheit?
Ja, wirklich, wirkliche, satte Konkretheit, die in ihrer Konkretheit genauso Ausdruck ist des Absoluten, ja, wie ich auch.
Ja. Weil diese Werdensdimension, lass es mich wieder auf eine Gesprächssituation anwenden, in der es mir leichter nachvollziehbar erscheint. Ja? eine Gesprächssituation wie diese oder jede Begegnungssituation, wo Menschen sich begegnen, hat eine radikale Konkretheit. Das heißt, der Möglichkeitsraum, der hier als Potenzial da ist, ist immer ganz konkret. Und nur in der Art und Weise, in der ich offen bin gegenüber dem, was hier als Möglichkeit da ist, kann ich wirklich dem, was möglich ist, mich zur Verfügung stellen. Wenn ich dem eine private Agenda drauf gebe, dann mache ich das, was mein Ego möchte. Ja? Wenn ich aber wirklich eine tiefe Wahrnehmung von realen Möglichkeitsräumen habe, in ihrer Konkretheit, dann kann ich wirklich dem dienlich sein, was hier im positivsten Sinn am Potenzial anwesend ist. Und das hat jetzt in einer Gesprächssituation einfach eine konkrete Dimension, die zumindest mir sehr bestimmt nachvollziehbar ist, die aber, und da sehe ich dann viele Dinge, oder jedenfalls meinem Verständnis nach, von Anthroposophie, dass sich das auch auf die verschiedensten Dinge, wie zum Beispiel ein Verhältnis zu Pflanzen, zu Krankheiten, zu Erziehungssituationen, zu wie auch immer, auf die gleiche Art und Weise darstellt.
Genau. Genau. Und das, also ich kenne ja auch diese Gesprächspraxis, die ihr da pflegt. Und das ist sozusagen wirklich das Geschenk, das man machen kann, einfach sofort im Hier und Jetzt, wenn man sich einfach zusammensetzt. Und dann merkt man ja auch, dass da davon eine verwandelnde Kraft ausgeht. Mhm. Also dass das zum Beispiel eine ganz andere soziale Qualität kriegt, als wenn man in einem anderen Modus kommuniziert. Mhm. Und soweit sozusagen die Belange, die gesprächsweise bearbeitet werden können, ich bin da sehr dankbar, dass ich das bei euch kennengelernt habe und praktizieren kann. Aber wenn man sozusagen darüber raus will, dann glaube ich, kommt diese weitere Nahrung dazu. Das ist sozusagen noch ein Schritt. Es ist noch eine Verdichtung, noch ein Schritt näher.
Was du sagst, das, was wir hier an Konkretheit wirklich miteinander praktizieren, was ja eine spezifische Konkretheit ist, nämlich die von menschlicher Kommunikation, das kann auf den verschiedensten Bereichen von Welt ausgedehnt werden.
Genau.
Macht Sinn. Und gleichzeitig, wenn ich dich richtig verstehe, das, was du als Geschenk erlebst, auch von der Arbeit, dieser Kommunikationsarbeit, ist, dass das hier in einer auch Handfestigkeit wahrnehmbar ist.
Genau.
Dass sich hier auch eine wirkliche kulturelle Stabilisierung dieser Innenseite von Welt, von Universum kultivieren lässt gemeinsam. Dass das nicht etwas ist, was eben nur eine Idee ist, sondern in der Art und Weise, wie es auch in dem Gespräch jetzt zwischen dir und mir mir wahrnehmbar erscheint, ist, dass wir hier uns auf ein gemeinsames Innern beziehen, einfach weil diese Wahrheit dessen wahrnehmbar ist, genau. Verstärkt sich auch die Wahrnehmung dessen. Das heißt, indem ich immer wieder merke, wow, da ist ja was, wird die Wahrnehmung dessen, was hier ist, klarer, stabiler und insofern auch tragfähiger. Und das, sagst du, kann eben dann ausgeweitet werden auf alle Bereiche dessen, was menschliches Leben ausmacht.
Genau. Daran arbeiten wir.
Nee, ich finde es toll, weil offensichtlich, es ist ja auch wahrnehmbar, dass wir wirklich auch aus unterschiedlichen Seiten kommen und auch unterschiedliche Schwerpunkte hier setzen. Aber dass hier zwei Dimensionen da sind, wo offensichtlich sich etwas trifft. Und das ist einerseits diese Freiheitsdimension, wo die Bedingtheit einfach mal stehen gelassen werden kann und etwas wahrgenommen wird, was sie übersteigt. Und dass aus dieser Freiheitsdimension man aber auch wieder in die Konkretheit des Lebendigen gehen kann.
Ja.
Und das Lebendige, um auch in deinen Worten zu bleiben, aus dem Innen heraus zu gestalten.
Ja.
Anna-Katharina, wir sind am Ende unserer Zeit. Ich muss mich bei den Hörern entschuldigen, die hier auch noch einige Fragen per E-Mail hier gestellt haben. Wir sind leider nicht dazu gekommen, aber ich glaube, es war wirklich ein sehr spannendes Gespräch und wir haben auch wirklich Punkte herausgearbeitet, die sehr fruchtbar sind. Und ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Ich möchte auch noch ganz kurz darauf hinweisen, dein Institut für anthroposophische Meditation hat auch eine Webseite, die heißt, die Adresse www.infameditation.de, also nicht Info mit O, sondern Infa mit A, Meditation.
Ja, anthroposophisch.
Ich dachte es mir, dass das anthroposophisch ist. Infameditation.de. Ansonsten finden Sie auch in der Einladung, die wir verschickt haben, die Adresse. Und ich finde das eine sehr spannende Arbeit und ich danke dir für den Dialog.
Ja, und ich danke euch auch für die Unterstützung und wir bleiben im Gespräch und
absolut.
Auch in der Zusammenarbeit. Darauf freue ich mich.
Gegenseitig. Danke. Bis dann.
Bis dann. Tschüss.